Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland, kofinanziert vom Europäischen Parlament. Im Studio und verantwortlich für die Sendung ist am heutigen 27. Mai 2013 die Maike. Die Musik, GEMA-frei wie immer, kommt von José Estrella Resonante aus Chile. Auf die Ohren gibt's wie gewohnt zwei Beiträge. Juventud sin Futuro, spanische Organisation, prangert Perspektivlosigkeit der Jugend an. Ein Beitrag von Spanien-Korrespondent Philipp. Und Reclaim the Fields Action Camp 2013 im Rheinland. RDL-Redakteur Fabian sprach mit Lisa aus der Orga-Gruppe. Doch zunächst die Nachrichten vom 27. Mai 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Weltweiter Protest gegen Monsanto. Am vergangenen Wochenende haben in 45 Städten weltweit mehr als 2 Millionen Menschen gegen das Agrounternehmen demonstriert. Monsanto ist ursprünglich ein Chemiekonzern, der unter anderem auch das berüchtigte Agent Orange produziert hat, mit dessen Hilfe im Vietnamkrieg Wälder entlaubt werden sollten. Die Nachwirkungen dieser Strategie sind noch bis heute in Missbildungen von Neugeborenen zu spüren. Dieser Konzern hat sich in den letzten Jahrzehnten eine dominierende Stellung im Saatgut- und Herbizidmarkt verschafft. Eines der bekanntesten Produkte ist das Herbizid Roundup und die gentechnisch veränderten Pflanzen, die gegen eben dieses Herbizid resistent sind. Auch wenn es für die Protestbewegungen einfacher ist, sich auf Monsanto zu konzentrieren, sollte nicht vergessen werden, dass auch europäische Firmen wie Syngenta oder Bayer sich an der sogenannten grünen Revolution beteiligen.
Merkel versucht, im Solarstreit zu vermitteln. Beim Staatsbesuch von Chinas Ministerpräsident Li waren die von der EU angedrohten Strafzölle auf chinesische Solartechnik das dominierende Thema. Anstatt direkt mit der EU-Kommission zu verhandeln, welche die Strafzölle ursprünglich angedroht hatte, wandte sich Chinas Politik anscheinend lieber gleich an das Land, das in der EU derzeit den Ton angibt. In den kommenden Wochen soll es zu hochrangigen Gesprächen zwischen der EU und China kommen, um die Eskalation des drohenden Handelsstreits zu vermeiden.
Serben trauern um den alten König. Am gestrigen Sonntag wurden in Topola, Serbien, die sterblichen Überreste mehrerer Königsfamilienmitglieder nach ihrer Rückholung aus dem Exil beerdigt. Hunderte Royalisten und Royalistinnen begleiteten die Zeremonie, zu der sowohl der Präsident als auch der Premierminister Serbiens sowie das Oberhaupt der orthodoxen Kirche gekommen waren. Das Begräbnis wird als Aussöhnung zwischen Kommunisten und Royalisten gesehen. Die beiden Gruppen hatten sich während der deutschen Besatzung Serbiens von 1941 bis 1945 bekämpft. Nach der Machtübernahme von Tito wurden die Royalisten verfolgt und umgebracht. Nachdem der Vielvölkerstaat Jugoslawien unter Milosevic in den 90er Jahren auseinanderfiel, konnten die überlebenden Mitglieder der Königsfamilie aus dem Exil zurückkehren.
Unheilvolle Allianz von UMP und Front National. In Frankreich sind Gegnerinnen von gleichgeschlechtlichen Eheschließungen auch nach der Unterzeichnung der Gesetzesreform durch Präsident Hollande nicht zu beruhigen. Am Wochenende demonstrierten in Paris mehrere hunderttausend Menschen erneut gegen das Recht von Homosexuellen auf Ehe und Adoption. Bei der Demonstration riefen die konservative Oppositionspartei UMP des ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in einmütiger Geschlossenheit mit dem rechtsradikalen Front National dazu auf, den Protest an die Wahlurnen zu tragen. Ein klassisches Beispiel einer, in diesem Fall politisch fragwürdigen, sozialen Bewegung. Diesen Mittwoch wollen in Montpellier zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs 2 Männer ihre neu gewonnenen Freiheiten nutzen und sich das Ja-Wort geben.
Kiews erste Homosexuellenparade findet trotz Verbot statt. In der ukrainischen Hauptstadt gingen am vergangenen Samstag erstmals Schwule und Lesben auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Trotz eines gerichtlichen Verbots beteiligten sich etwa 50 Aktivisten und Aktivistinnen an der Kundgebung und hielten Schilder mit Aufschriften wie »Homosexualität ist keine Krankheit« in die Luft. Unter ihnen waren außerdem mehrere Delegationen aus den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Den DemonstrantInnen stand ein riesiges Polizeiaufgebot gegenüber. Mehrere hundert Einsatzkräfte waren vor Ort, um die knapp 500 Gegendemonstrantinnen auf Abstand zu halten. Diese versuchten, die Demonstration mit Rauchbomben und »Schwule raus aus der Ukraine« rufen zu stoppen. Mehreren von ihnen gelang es, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Etwa 10 Menschen wurden dabei festgenommen. Mit ihrem Gleichheitsmarsch reagierten die DemonstrantInnen auf einen Gesetzesentwurf des ukrainischen Parlaments zur sogenannten Schwulenpropaganda. Demnach sollen denjenigen, der öffentlich Werbung für Homosexualität macht, in Zukunft bis zu 6 Jahre Haft drohen. Wie in vielen Nachfolgeländern der Sowjetunion ist Homosexualität in der Ukraine gesetzlich zwar erlaubt, aber gesellschaftlich nicht akzeptiert. Rund 60 Parlamentarier unterzeichneten einen Aufruf für ein generelles Verbot von homosexuellen Veranstaltungen im Mai und im Juni. Ähnliche Kundgebungen gab es am Samstag auch in Russland und Georgien.
Die großen 5. Ein fröhliches Beisammensein hatte sich Bundesminister Dirk Niebel für den ersten deutschen Entwicklungstag, der vergangenen Samstag mit bundesweiten Aktionen in 16 Städten stattfand, gewünscht. Doch schon im Vorfeld bekam das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, starken Gegenwind aus der Szene. Die Presse urteilte, das 3 Millionen Euro schwere Event sei eine PR-Maßnahme und sollte vor allem dem Entwicklungsminister selbst eine Bühne bieten. Inhalte fehlten, so die Meinung der Taz. Mehrere zivilgesellschaftliche Initiativen hatten sich geweigert, am Tag der Entwicklung teilzunehmen. Das Nord-Süd-Forum München beispielsweise hat in einem offenen Brief an Minister Niebel geschrieben, sie sähen es nicht als ihre Aufgabe an, Events im Auftrag des BMZ oder von Engagement global durchzuführen, auf deren Inhalt und Konzept wir keinen Einfluss haben. Für einen Skandal sorgte zudem das Plakat »The Big Five«, welches den afrikanischen Kontinent zeigt, mit im Vordergrund platzierten Tieren, namentlich Elefant, Löwe, Büffel, Leopard und Nashorn. Neben jedem Tier ist ein Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit aufgelistet. Dominik vom entwicklungspolitischen Netzwerk ASA.
Der Afrikarat hat das eben dahingehend kritisiert, dass das auf eine koloniale Vergangenheit verweist und koloniale Klischees bedient. Diese Tiere stammen ja aus der Großwildjagd. Der afrikanische Kontinent wird eben dadurch nicht durch seine Menschen und vor allem nicht durch seine sozialen Bewegungen dargestellt, sondern eben als ein Kontinent, in dem gejagt wird, in dem ausgebeutet wird, in dem Personen und auch Rohstoffe als Objekte dargestellt werden, die für die Industrieländer zur freien Verfügung stehen. Und das haben wir auch kritisiert.
Seit dem Regierungswechsel hatte Minister Niebel immer wieder für Irritation gesorgt. Angefangen damit, dass er beim Amtsantritt sein Ministerium als obsolet erklärte. Zuletzt sorgte die Botschaft »Frohe Weihnachten, Afrika«, ein stereotypes Bild mit Savanne, Strohhütte, Giraffe und Lichterkette, für negative Schlagzeilen. In einem offenen Brief fordern mehrere entwicklungspolitische und migrantische Initiativen das BMZ auf, die Kampagne einzustellen und in Zukunft auf eine stereotype und rassistische Darstellung zu verzichten.
Unruhen in Stockholm und anderen schwedischen Städten abgeflaut. Zwar hat es am Wochenende noch vereinzelte Brände und Steinwürfe auf Polizeibeamte gegeben, der Umfang sei aber deutlich zurückgegangen. Kidimba Sabuni von Afrosvenskana, der Vereinigung der Afroschweden, kritisiert die internationale Berichterstattung.
Wenn ich die internationalen Medien anschaue, fällt mir erstens auf, dass da übertrieben wird. Es ist ja nicht so, als würde es jetzt überall brennen. Ich habe gehört, dass Großbritannien und die USA ihren Bürgern davon abraten, nach Stockholm zu fahren. Das ist lächerlich. Und das andere ist, dass es jetzt in manchen europäischen Ländern heißt, schaut euch die Schweden an, wie der Multikulturalismus und die progressive Politik jetzt zurückschlagen. Das hier hat aber überhaupt nichts mit Multikulti zu tun, sondern mit sozialer und ökonomischer Ungleichheit.
Juventud sin Futuro. Spanische Organisation prangert Perspektivlosigkeit der Jugend an. Die ohnehin seit Jahren bedenklich hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien explodiert seit Ausbruch der Wirtschaftskrise. Aktuell sind laut offiziellen Angaben rund 56% der unter 25-Jährigen arbeitslos. Lediglich in Griechenland sind innerhalb der EU mit rund 62% noch mehr Jugendliche erwerbslos. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die Quote laut Eurostat bei 7,6%. Radio Dreieckland sprach anlässlich dieser Zahlen und der Tatsache, dass immer mehr spanische Jugendliche ihre Hoffnungen auf die Auswanderung setzen, mit Pablo Padilla, einem Sprecher der Organisation Juventud sin Futuro, zu Deutsch Jugend ohne Zukunft. Zunächst berichtet er, wie diese Gruppe, die heute ein wichtiger Akteur innerhalb der empörten Protestbewegung ist, entstanden ist.
Vor 2,5 Jahren hat eine Gruppe von Jugendlichen in der Universität, die dort bereits gemeinsam gegen den Bologna-Plan der EU gekämpft hat, der die Schaffung eines einheitlichen europäischen Bildungsraumes zum Ziel hatte, festgestellt, dass es noch keine eigene Reaktion der Jugend auf die zahlreichen Sparmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftskrise gab und auch keine eigene Organisation, die speziell auf die Probleme der Jugendlichen hierbei aufmerksam machte. Und da wir die Jugend als wichtigen Motor zum Wandel verstehen, haben wir mit verschiedenen Jugendlichen, vor allem aus der Universität, angefangen, uns zu treffen und erste Kampagnen zu überlegen. Unsere erste Demonstration organisierten wir dann am 7. April 2011 unter dem Motto »Keine Wohnung, kein Job, keine Rente, keine Angst«. Also so ganz knapp die Situation, in der wir viele Jugendliche heute sehen. Danach organisierten wir dann die Demonstration vom 15. Mai 2011 mit, in der im Anschluss ja überall Plätze besetzt wurden. Seither beteiligen wir uns weiter an den Protesten im Rahmen der Empörten und machen immer wieder auch eigene Kampagnen, eben mit einem Schwerpunkt auf der Situation der Jugendlichen.
Und eure Organisation ist nur in Madrid aktiv oder mittlerweile in ganz Spanien?
Nun, nach der ersten Demonstration gab es Jugendliche in verschiedenen Städten, die ebenfalls Ableger von Juventud sin Futuro gründen wollten. Bisher ist Jugend ohne Zukunft jedoch vor allem in Madrid, Saragossa und einigen kleineren Orten aktiv. Doch auch in anderen Städten gibt es mittlerweile andere Jugendorganisationen, mit denen wir im ständigen Austausch stehen.
Ihr habt eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Titel »Wir gehen nicht, wir werden rausgeworfen«. Worum geht's dabei?
Mit dem Thema der Auswanderung von Jugendlichen beschäftigen wir uns seit etwa einem Jahr. Denn aufgrund der ganzen Kürzungen in Sektoren wie der Bildung, der Gesundheit etc. haben wir festgestellt, dass immer mehr Jugendliche Hoffnung für ihre Zukunft nur noch in der Auswanderung sehen. Und auch von Seiten der Regierung wird dies bekräftigt und als etwas Positives dargestellt, das für die Gesellschaft keinerlei Probleme darstelle und auch positiv für die Marke Spanien in der Welt sei. Mit unserer Kampagne haben wir das Thema der Auswanderung von Jugendlichen politisiert, also betont, dass es sich hier um ein kollektives Problem handelt und man nicht einfach sagen kann, dass es sich schlicht um individuelle Entscheidungen handelt. Zugespitzt dann eben auf den Ausspruch, wir gehen nicht, sie werfen uns raus. Wir haben dann eine interaktive Grafik erstellt, in der ausgewanderte Jugendliche ihre Schicksale notieren können. Bis heute haben wir hier über 10.000 Berichte gesammelt. Diese Sammlung dient zudem zur Demontage des Mythos, dass man einfach nur weggehen müsse und dann würde es einem gut gehen. Denn die Wirklichkeit zeigt, dass zahlreiche Jugendliche im Ausland ebenfalls vor allem prekäre Beschäftigungen und auch Arbeitslosigkeit erwartet.
Aufgrund der Krise müssen Menschen aktuell ja an vielerlei Orte umziehen und so weiter. Läuft eure Kampagne, die die Auswanderung der spanischen Jugend skandalisiert, nicht Gefahr, vor allem auch nationalistische Gefühle und Vorurteile anzusprechen?
Es stimmt schon, dass auch Gruppen der Rechten dieses Thema hätten aufgreifen können. Aber wir haben es versucht, anders darzustellen. Das Problem ist nicht, dass Jugendliche Spanien verlassen. Auch wir lieben das Reisen etc. Das Problem ist, dass du nicht mehr selbst entscheiden kannst, wann und wohin du gehst. Europa spielt im weltweiten Wirtschaftssystem natürlich eine bestimmte Rolle. Und innerhalb Europas wird der Süden, also nicht nur Spanien, zunehmend zur Peripherie, der vor allem billige Arbeitskräfte bereitstellen soll und zugleich als billiges Urlaubsziel dient. Das ist natürlich nicht neu, dass das ökonomische System Menschen zwingt, umzuziehen. Jetzt betrifft es eben uns. Hier geht es auch nicht um nationalistische Gefühle, sondern eben darum, dass es für die Zukunft der Jugend in vielen Gesellschaften aktuell keinen Plan mehr gibt und sie so zum Spielball wird. Du bleibst arbeitslos, akzeptierst einen Scheißjob oder gehst. Und uns wird dann das Wegziehen auch noch als positiv vermittelt und gesagt, dass es uns dann großartig gehen würde. Und hier sagen wir, nein, wir wandern aus, weil wir rausgeworfen werden. Und klar, bei manchen klappt das Auswandern sehr gut, doch anderen geht es auch sehr schlecht damit. Nicht nur wegen den Arbeitsbedingungen, sondern vor allem auch wegen der Entwurzelung. Etwas, was beispielsweise auch ein Problem für viele lateinamerikanische und afrikanische Einwanderer in Spanien darstellt. Die ökonomischen Eliten wünschen sich, dass ihre Finanzen möglichst frei fließen können und sie dafür auch entsprechend die Arbeitskräfte bewegen können. Es geht hier also weniger um nationalistische Ansprüche als um die Souveränität, die Macht, selbst über dein Leben entscheiden zu können.
Die offizielle Jugendarbeitslosigkeit reicht fast an die 60% heran. Eine schwer begreifbare Zahl, bei der man sich fragt, wie das Problem überhaupt noch gelöst werden soll. Welche Sensibilität zeigt hier denn die spanische Regierung? Wird dieses Problem eurer Meinung nach ernsthaft angegangen?
Nun, zunächst muss man zu den Zahlen sagen, ja, 60% der Jugendlichen sind arbeitslos. Aber das sind nicht immer die gleichen Jugendlichen. Es gibt wenige Jugendliche, die länger als 2 Jahre arbeitslos sind. Es gibt aber sehr viele Jugendliche, die beispielsweise einen Job für 3 Monate finden, dann sind sie wieder 6 Monate arbeitslos, dann finden sie einen Job für 2 Wochen, dann wieder arbeitslos. So viel nur zur Erklärung. Es gibt sehr viele arbeitslose Jugendliche, die aber immer mal wieder kurz ein Einkommen haben. Also wenn man sich fragt, 60% Jugendarbeitslosigkeit, warum brennen hier nicht die Straßen? Nun, zum einen, weil sich diese Zahl nicht einfach in Protest auf der Straße verwandelt. Und zum anderen, weil die Jugendlichen immer mal wieder kurz etwas Geld verdienen können. Zur Regierung. Hier gibt es keinerlei Sensibilität. Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, für die Banken und Großunternehmer zu regieren. Auch die Selbstmorde aufgrund der Zwangsräumungen beschäftigt sie nicht groß. Sie sagen zwar, dass sie beispielsweise die Jugendarbeitslosigkeit angehen wollen, aber wirklich stören tut sie sie nicht. Stören tut die Regierung nur, wenn wir den sozialen Frieden und die Ruhe stören. Man kann fast sagen, dass sie mit der jetzigen Situation geradezu zufrieden sind. Sie fühlen sich nicht groß davon betroffen, dass 60% der Jugendlichen keine Arbeit haben. Und dass keine Arbeit haben, bedeutet ja noch viel mehr. Etwa, dass wir keine eigenen Wohnungen haben können und keine Lebensplanung machen können. Wenn du heute einen Jugendlichen fragst, was er in einem Jahr machen wird, dann kann dir niemand eine Antwort geben, mit Ausnahme der Kinder der Reichen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, für länger als 6 Monate zu planen.
Juventud sin Futuro ist eine der Gruppen, die die Proteste der Empörten mit angestoßen hat. Seit dem 15. Mai 2011, seit 2 Jahren, finden nun unzählige und weit beachtete Demos und Aktionen statt. Dennoch ist in dieser Zeit die Jugendarbeitslosigkeit weiter drastisch gestiegen. Es gibt immer neue Sparprogramme und die Krise in Spanien hat sich verschärft. Abschließend deine Bewertung dazu, dass ihr scheinbar praktisch nur so wenig erreicht habt.
Der Ausbruch seit dem 15. Mai 2011 stellt einen enormen qualitativen Wandel für eine Gesellschaft dar, die sich bisher wenig politisch beteiligt hat und vor allem ruhig war und nun beginnt zu denken. Aber man kann nicht von einem Stadium der Passivität direkt in einen übergehen, in dem man die Dinge sofort ändert. Es ist ein beschwerlicher Weg und das ist natürlich bedauerlich, denn die Kürzungen und Austeritätsmaßnahmen schreiten sehr viel schneller voran als wir. In Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit gilt es, verschiedene Dinge zu beachten. Ein Teil des Problems kommt von der aktuellen Krise. Doch es gibt auch wichtige strukturelle Ursachen für die Arbeitslosigkeit, die mit dem Modell des Kapitalismus, wie wir es in Spanien seit längerem praktizieren, zu tun haben. Insbesondere der Bausektor, in dem viele Jugendliche beschäftigt waren, ist zusammengebrochen. Hier waren die Beschäftigungen regelmäßig nur befristet und es ist einfach zu viel gebaut worden. Es ist wichtig zu betonen, dass auch vor der Krise die Jugendarbeitslosigkeit schon skandalös hoch war. Deshalb sagen wir von der Jugend ohne Zukunft und insbesondere auch von Seiten der Prekariatsbüros, die wir in der Empörtenbewegung geschaffen haben und die sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen und Beratung anbieten, dass wir nicht zu der Situation vom Jahre 2005 zurück wollen. Denn auch da war die Arbeitslosigkeit hoch, auch da konnten sich die jungen Menschen keine Wohnung leisten und uns fehlte der Zugang zu vielen Möglichkeiten. Das, was wir fordern und benötigen, ist ein neues Wirtschaftsmodell. Eines, in der die vorhandene Arbeit aufgeteilt wird, damit wir alle Arbeit haben. Wir also ein soziales System der Arbeit mit Kooperativen etc. aufbauen müssen. Und um noch einmal auf die Zahlen zurückzukommen, dass die Quote der Jugendarbeitslosigkeit immer gefährlicher ansteigt, ist wenig verwunderlich, wenn man anschaut, was die Regierung tut. Es wäre seltsam, wenn die Regierung die Kündigungen vereinfacht, die Möglichkeit für befristete Verträge ausbaut und die Zeitarbeit liberalisiert. Mit all diesen Maßnahmen wäre es sonderbar, wenn die Jugendarbeitslosigkeit sinkt. Mit diesen Maßnahmen wissen wir, dass sie weiter steigen wird.
Y facilita las ETTs, las empresas de trabajo temporal. Sería raro que el paro juvenil bajara. Con estas medidas sabemos que el paro juvenil solo puede aumentar.
Soweit Pablo Padilla, Sprecher der vor allem in Madrid aktiven Gruppe Juventud sin Futuro, Jugend ohne Zukunft, die vor knapp 2,5 Jahren gegründet wurde und ein Teil der Protestbewegung der Empörten ist. In diesem Zusammenhang ist es auch noch einmal interessant, auf das Abkommen hinzuweisen, das die Arbeitsministerinnen Deutschlands und Spanien letzte Woche unterzeichneten. Bei ihrem Besuch in Spanien am 21. Mai nämlich hat die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen gemeinsam mit ihrer spanischen Amtskollegin Fatima Báñez dafür geworben, dass jedes Jahr 5.000 spanische Jugendliche zur Ausbildung nach Deutschland kommen sollen. Auf verschiedenen sozialen Netzwerken wurde dies sarkastisch mit der Frage kommentiert, warum eigentlich nicht die regierende Volkspartei, die Partido Popular, nach Deutschland gehe. Der Beitrag kam von unserem Spanien-Korrespondenten Philipp. In knapp 3 Monaten findet im Rheinland das diesjährige Reclaim the Fields Camp statt. Das europaweite Netzwerk von zumeist jungen, landlosen Bäuerinnen und Bauern organisiert alle 2 Jahre Action Camps an Orten des Widerstands und trifft sich alle 6 Monate zu etwas kleineren Versammlungen. Am vergangenen Wochenende fand ein Vorbereitungstreffen im Rheinland statt. Deshalb haben wir uns mit Lisa über die Ergebnisse vom Wochenende unterhalten. Ein Beitrag von Kollege Fabian.
Wir sind mit Lisa, einer Aktivistin von dem Netzwerk Reclaim the Fields, verbunden. Und zwar der Anlass unseres Gesprächs ist das gerade stattgefundene Vorbereitungstreffen für das diesjährige Reclaim the Fields Camp in Deutschland. Hallo Lisa.
Hallo.
Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht erstmal erklären, was Reclaim the Fields eigentlich ist?
Also Reclaim the Fields ist eine, wir nennen uns eine Konstellation von landlosen Bäuerinnen und Bauern, die in Europa leben. Und ja, wir haben, entweder sind wir schon Bäuerinnen und Bauern und produzieren unsere eigene Nahrung oder nicht und haben den Anspruch, das zu werden.
Es sind ja vornehmlich auch junge Menschen in dem Netzwerk, glaube ich, aktiv und es sind jetzt in den letzten Jahren haben verschiedene Aktionen stattgefunden. Ihr wart bei einem Camp in Minerve und dann in Südfrankreich, dann in Rumänien bei einem Kampf gegen die Gold Corporation dort in Roșia Montană, wo auch gerade anscheinend die Umweltbewilligung genehmigt werden soll. Und dieses Jahr seid ihr dann zu einem großen Camp, das alle 2 Jahre stattfindet, nach Deutschland gekommen. Und zwar vom 23.08. bis zum 6.09. Laden ausgekohlt und Reclaim the Fields zu einem Aktionscamp ins Rheinland. Ist das jetzt ein Camp ausgekohlt, Reclaim the Fields, oder wie wird sich das zeitlich darstellen?
Also wir laden zusammen ein. Wir machen die Mobilisation komplett zusammen und organisieren auch sehr, sehr viele Dinge zusammen. Haben das aber dann thematisch ein bisschen aufgeteilt, weil es doch andere Herangehensweisen von Themen her sind. Und zwar beginnt das Klimacamp am 23.08. Das ist dann wirklich mehr Klimacamp, was aber überhaupt nicht ausschließen soll, dass Reclaim the Fields Personen daran teilnehmen können. Und dann ab dem 28.08. Beginnt dann Reclaim the Fields, also stößt Reclaim the Fields sozusagen dazu. Mit Vorbereitungstagen, was bedeutet, dass wir zunächst vor allem irgendwie neue Leute einbinden wollen. Und dann machen wir zusammen mit dem Klimacamp 4 Aktionstage. Und daran anschließend ist dann nur Reclaim the Fields noch bis zum 6.09. Also es ist thematisch schon ein bisschen getrennt, aber eigentlich können alle an allem teilnehmen, wenn die Lust da ist.
Die Themen sind dann in dem Fall, werden sie eben auch, wie du schon gesagt hast, strukturiert sozusagen. Zuerst eher klimarelevante Sachen, aber ihr seid ja auch an einem Ort, also das Reclaim the Fields Camp findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern ihr habt euch auch bewusst für den Veranstaltungsort im Rheinland entschieden. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht was zum Kontext sagen oder der Motivation, warum das Camp gerade dort stattfindet?
Also wir haben bei dem vorletzten europäischen Reclaim the Fields-Treffen, das damals in der SAT in Frankreich war, sind 2 Personen von ausgekohlt beim Treffen erschienen und haben uns ihren Widerstand vorgestellt im Rheinland, der gegen Braunkohle stattfindet und die vor allem die Erweiterung eines speziellen Tagebaus namens Hambach, wo ein Reststück eines alten Waldes den Baggern zum Opfer fallen soll. Und hier gibt es seit etwas über einem Jahr Besetzungen dagegen, die auch schon geräumt wurden. Aber die Leute fangen immer wieder neu an. Und wir haben uns gedacht, nachdem diese 2 Personen uns dann den Widerstand vorgestellt haben, dass wir Lust haben, das zu unterstützen und vor allem bekannter zu machen. Denn da mangelt es noch ein bisschen an Unterstützung teilweise.
Ihr hattet jetzt gerade ein Vorbereitungstreffen an diesem vergangenen Wochenende. Wie sieht es denn thematisch jetzt aus für das Reclaim the Fields-Treffen konkret? Habt ihr da schon Vorschläge für Workshops und oder schon Angebote auch, was ihr konkret inhaltlich auch machen wollt?
Wir haben schon ein paar konkrete Sachen, die sind teilweise auf sehr praktische Dinge. Wir wollen viele praktische Sachen machen. Zum Beispiel wirklich praktisches Gemüse anbauen über verschiedene Hintergründe dann auch. Es gibt Leute, die wollen Sachen zu Permakultur machen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Dann wird es inhaltliche Auseinandersetzungen geben zum Thema Veganismus. Da gibt es Ideen und es gibt aber auch Ideen, da das thematisch hier ja mit einem Energiekampf zusammenhängt. Darauf auch viel Wert zu legen. Land und Energie, wie hängt das zusammen, die Thematik?
Die Anreise für das Klimacamp kann unter anderem auch in Kombination mit einem weiteren Aktion in der Lausitz gemacht werden, denke ich. Das war die letzten Jahre im Klimacamp immer so. Es gibt 2 Karawanen, wie ich gelesen habe. Das eine eben sozusagen von Ost nach West anreist zum Klimacamp und eine 2. Karawane aus dem Süden, unter anderem auch von Freiburg hier hochfährt mit Fahrrädern. Das ist ja noch 90 Tage rund ungefähr jetzt noch hin zu diesem Treffen. Wie können sich Menschen denn jetzt einbringen, wenn sie sagen, das hört sich total spannend an, ich hätte vielleicht auch einen Beitrag dazu zu leisten? Wo gibt es Informationen und wie kann man euch kontaktieren, wenn man jetzt noch einen Workshop vorschlagen möchte?
Das kann man am besten über eine der beiden Homepages, entweder über die von Reclaim the Fields oder die von Ausgekohlt. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen über Menschen, die Lust haben, Workshops oder Diskussionen vorzuschlagen und die selber anzuleiten, weil das alles komplett partizipativ gestaltet ist. Also viele Beiträge sind gut und machen das Ganze für alle interessanter.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.